Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio FreeFM mit dem Lokaltermin um 11 Uhr. Und das haben wir genau 34 Sekunden. Abends hört man es Münsterleuten heute nicht, weil das Fenster zu haben. Es ist winterlich kalt, kurz vor Weihnachten. Entsprechend ja, haben wir heute auch ein bisschen weihnachtliche Musik mitgebracht. Aber natürlich nicht nur Musik, sondern auch ein Thema. Ein Thema, das, glaube ich, in der Gesellschaft ein wichtiges Thema ist. Es geht um Frauen, genau genommen um Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, das wahrscheinlich, wenn man auch ein bisschen sich informiert und nachliest, sehr im Verborgenen stattfindet, aber doch ein Thema ist, was hier einfach in der Gesellschaft thematisiert werden sollte, muss. Und ich habe drei Fachfrauen, sage ich mal, die sich mit dem Thema auskennen, bei mir im Studio sitzen. Zunächst, mein Name ist Michael Trostner, Moderation. Und bei mir im Studio sitzen heute Morgen Solveig Senft. Solveig, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Eva-Maria Kleide-Braun. Eva, guten Morgen.
Morgen.
Und Jasmin Abhatscha. Jasmin, ebenso guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich würde sagen, wir machen, und ihr kennt es schon, das andere Sendung mit euch auch ganz kurz wieder eine Vorstellrunde. Und dann könnt ihr ganz kurz, so die Hörer, die euch noch nicht kennen, ganz kurz einfach den Hintergrund, was ihr mit dem Thema Frauen zu tun habt und überhaupt eurem Engagement einfach mal ganz kurz wieder präsentieren, vorstellen. Kurze Vorstellrunde. Wer möchte anfangen?
Ja, last but not least, weil ich jetzt vorher zum Schluss guten Morgen gesagt habe. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Yasemin Apaci, ich bin gebürtig aus Ulm, bin eine alleinerziehende Mutter, das jetzt schon seit über 15 Jahren, und engagiere mich bundesweit bei der Mütterinitiative für Alleinerziehende mit. Und beruflich bin ich zwar in der Automobilindustrie sozialisiert, aber vom Privaten her und von Hobbys und Interessen und Engagement her interessiere ich mich sehr für frauenpolitische Themen.
Ja, Eva-Maria Glate-Braun. Ich bin Gemeinderätin linke Gemeinderätin in Ulm in einer gemeinsamen Fraktion mit der SPD. Und was verbindet mich mit dem Thema? Zum einen, dass ich schon ganz viele Jahre Mitglied im Frauenforum bin. Und zum anderen gerade das Thema Gewalt gegen Frauen, die verschiedenen Facetten der Gewalt gegen Frauen, was zum einen die psychische und die physische Gewalt angeht, die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf der Ulmer Ebene und überhaupt was, das ist ein riesen, also hat ein ganz, ganz breites Spektrum an verschiedenen Formen der Gewalt, und deshalb finde ich es auch gut, dass wir heute auch Vertreterinnen dabei haben, die diese verschiedenen Spektren vertreten und mit denen wir heute in die Diskussion kommen können.
Ja, zur Welt.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Solveig Senft. Und ich bin also beruflich, bin ich bis letztes Jahr Kunsterzieherin gewesen. Also ich bin Lehrerin für Kunst und für Philosophie und selber auch künstlerisch tätig. Ansonsten bin ich aber seit über 40 Jahren auch feministisch engagiert für Frauenrechte, für Kinderrechte. Und seit jetzt über 10 Jahren, genau 10 Jahren, bei Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution. Das ist eine Organisation, die sich vor 10 Jahren genau gegründet hat. Wir hatten jetzt dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum. Und wir sind eher monothematisch aufgestellt, aber mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich die Ausbeutung von Frauen in der Prostitution, Menschenhandel, Frauenhandel. Ja, das wäre alles. Ach, vielleicht sollte ich auch noch sagen, ich war auch mal alleinerziehende Mutter, aber mein Sohn ist inzwischen erwachsen. Aber insofern kenne ich natürlich auch die Situation, die etwas sehr viel schwierigere Situation von Alleinerziehenden als von anderen. Ja. Und vielleicht sollte ich noch hinzufügen, ja, ich bin auch bei Sisters mit zuständig für internationale Kontakte, denn wir sind auch bei der European Women's Lobby im Brussels Call mit engagiert und bei einer Organisation, die heißt CAP International, in der Organisationen weltweit, also sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden, die sich für praktisch engagieren, Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution helfen und die sich für das sogenannte nordische Modell einsetzen, mit engagiert.
Ja.
Damit ich jetzt den Kreis voll mache, also ich war auch jahrelang alleinerziehende Mutter, alleinerziehende Vierfachmutter und ja, und ich deshalb weiß ich auch, das ist auch mit ein Grund, weshalb ich in die Politik gekommen bin und weil die Solveig gerade die internationalen Beziehungen angesprochen hat. Ich bin jetzt gerade Europa-Stadträtin geworden seit einigen Monaten und ich denke, dass wir gerade dieses Problem Zwangsprostitution, Prostitution überhaupt nur international und europäisch angehen können, weil wir sonst die Grenzen einfach weiter öffnen und das kann es nicht sein, sondern wir müssen da wirklich alle Länder einschließen.
Ja. Ja. Ich habe mich mal ein bisschen in der Vorbereitung auf das Thema auch mal kurz ein bisschen, einfach ein bisschen informiert. Und vielleicht, dass wir da auch ein paar Punkte dazu sagen, auch über welche speziell wir heute sprechen. Das sind im Prinzip mehrere Punkte, die Gewalt gegen Frauen umfassen, geschildert bzw. genannt. Das sind einmal genannt die physische Gewalt, also im häuslichen Bereich Körperverletzung, Schläge. Psychische Gewalt, Bedrohung, Kontrolle, Demütigung und Stalking, sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Belästigung geht stark wahrscheinlich auch in den Bereich, den Solveig du angesprochen hast, wo Sisters dann auch sich kümmert. Ökonomische Gewalt durch finanzielle Abhängigkeiten, Kontrolle über Geld und die digitale Gewalt zunehmend eben Cyberstalking, Hassnachrichten veröffentlichen, private Fotos und Inhalte, was dann, wenn wir gerade auch über Europa und weltweit vielleicht auch im Internet sprechen, ein Thema ist. Das sind so die Themen, die dort gelistet waren. Ich gesagt habe, ja, das sind eigentlich alles Aspekte. Welchen Punkt sind jetzt euch so jetzt diejenigen, über die wir heute sprechen wollen? Was ist so euer Schwerpunkt, wo ihr sagt, das ist jetzt für uns und vielleicht auch mit Bezug auf die Stadt Ulm und Bezug auch vielleicht, wer kümmert sich, was kann man tun und so weiter, euer Schwerpunkt, den wir heute setzen wollen?
Also mein Schwerpunkt ist auf jeden Fall diese Istanbul-Konvention.
Ja.
Dann ist auch mein weiterer Schwerpunkt, nachdem ich diese gerichtlichen Verfahren sozusagen selber durchexerziert gehabt habe und andere Mütter kenne, die diese gerichtlichen Verfahren durchhaben, vom Amtsgericht, also Familiengericht bis hin zum OLG, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, habe ich mehr so diese juristische Komponente mit. Und was die Istanbul-Konvention anbelangt, ist es ja so, dass Deutschland zum Beispiel diese Istanbul-Konvention erst 2018, also nicht von Anfang an, mit ratifiziert hat. Und es gibt ja auch diesen Grevio-Bericht, die sich anschaut, inwieweit oder wie weit wir da in Deutschland sind. Da ist es jetzt nicht so, dass jetzt Deutschland nur gerühmt wurde und es nur geheißen hat, ihr seid da der Primus inter pares, ihr seid da vorne mit dabei, sondern da gibt es einige Punkte, wo ihr noch nachbessern müsst. Und da, ich habe diesen Schwerpunkt, ich habe eben diesen Schwerpunkt eben auch, weil nur 5% der Frauen diese Gewalt gegen sie, und du hast sie benannt, welche Formen es gibt, welche Formen die Istanbul-Konvention im Blick hat, nur 5% der Frauen das überhaupt zur Anzeige bringen. Und deswegen weiß ich um die Schwierigkeit, eben so ein Thema überhaupt zu benennen und juristisch das überhaupt durchzubringen. Also ich habe diesen Schwerpunkt.
Ja, also ich würde den Schwerpunkt mitbringen, wie sind die Hilfesysteme hier in Ulm aufgestellt? Dann eben auch natürlich Umsetzung Istanbul-Konvention hier bei uns vor Ort und das neue Gewaltschutzkonzept, was demnächst halt umgesetzt werden soll und das aber auch noch ziemlich viele blinde Flecken hat, was man sich eigentlich genau angucken sollte. Mhm. Und dann auch, ja, müssen wir auch noch ansprechen, das Thema Prostitution hier in Ulm, wobei wir mit dem Appell der Städte Ulm und Neu-Ulm eigentlich gute Voraussetzungen geschaffen haben, um hier etwas auf den Weg zu bringen. Aber wir sind halt nicht im luftleeren Raum, sondern wir müssen die Bundesgesetze so, wie sie sind, umsetzen. Und da ist die Frage, was können wir im Rahmen dieser Bundesgesetze machen?
Ja, Solveig, ich glaube, das ist dann noch dein Schwerpunkt.
Naja, mein Schwerpunkt ist ja erstmal vielleicht klar, wobei Prostitution natürlich einen sehr viel größeren Bereich betrifft. Es betrifft auch ökonomische Ausbeutung, denn ohne Armut, Armut ist einer der größten Faktoren, der natürlich auch Frauen in die, gerade aus marginalisierten Gruppen und Ländern, in die Prostitution auch mitdrängt. Also nicht nur ein Grund, aber Armut kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und wenn, wie Karl Marx schon sagte, ne, also die Frauen in der Prostitution, die sind, gehören zum Lumpenproletariat, das klingt jetzt erstmal negativ, aber das sind diejenigen, die nicht mal mehr ihre Arbeitskraft als Lohnarbeiterin verkaufen können, sondern ihren Körper zu Markte tragen, tragen müssen. Das sind also, wie bei Kapp, naja, eigentlich hat Gandhi das Wort geprägt, ne, last girl first. Also das sind die, die am, ganz am Ende der Reihe stehen, wo von Ausbeutung, das letzte Mädchen.
Ist denn das Problem Gewalt gegen Frauen auf der Welt in allen Gesellschaften irgendwo verankert? Liegt es irgendwo in der Struktur des Menschen, dass irgendwie die Männer, die Frauen tendenziell eher dann schlecht behandeln? Ich meine, es kann vielleicht unterschiedliche Rollen ergeben, dass die Frauen die Männer schlecht behandeln. Das will ich ja gar nicht an der Stelle. Deshalb muss man auch Pflicht benennen. Aber umgekehrt, ist das in allen Gesellschaften verankert? Ist das irgendwo, hat es Hintergründe in irgendwelchen historischen Strukturen? Hier steht auch was von patriarchalischen Rollenbildern, die es gibt und so weiter und so fort. Oder vielleicht manchmal sogar in bestimmten Religionsformen. Ich sage nur Afghanistan und Taliban, bei denen die Frauen überhaupt nicht zählen und zu Hause bleiben müssen, keine Schulbildung bekommen und. Ja, also ist das überall auf der Welt gesellschaftlich geprägt oder in manchen Bereichen mehr oder weniger? Ja. Wie schätzt ihr das ein?
Also Einschätzung will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich will kurz auf das Wort oder auf die Thematik Femizide eingehen. Und die Julia Kruschwitz, die beim MDR Redakteurin ist und bekannt ist und Bücher geschrieben hat über Femizide und sie untersucht hat, konnte feststellen, dass es Femizide gibt in allen Nationalitäten, durch alle Klassen hindurch. Und dass jetzt keine, wie soll ich sagen, keine Nation hier hervorsticht. Sie hat alle Fälle untersucht, die bekannt sind. Es ist ja auch immer so, diese Dunkelziffer gibt es. Also Femizide sind bestimmt nicht alle komplett erfasst in Deutschland. Aber sie hat das untersucht, erst jüngst, Julia Kruschwitz. Und sie konnte jetzt da keine Rückführung wissenschaftlich oder studientechnisch zurückführen. Aber wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast, Hintergrund ist oder sind patriarchale Strukturen, wo Frauen eben nicht als ebenbürtig gesehen werden und nicht Träger von Rechten und autonom gesehen werden, sondern sozusagen als Beiwerk, als, wie soll ich sagen, nicht ebenbürtig. Nicht das gleiche Recht und den gleichen Zugang zur Würde des Menschen haben und eben nicht auf Augenhöhe gesehen werden. Also patriarchale Strukturen, die dies ermöglichen und erlauben.
Ja, es ist auch solche Instrumentalisierung der Frau. Ne? Die Frau muss bestimmte Dinge umsetzen und wenn sie das eben nicht umsetzt, dann kann ich strafen. Ja, und das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht, also was überhaupt nicht mit unserem Menschenbild eigentlich zu vereinen ist. Auf der anderen Seite, und das habe ich gehört von unserer Gewaltschutzambulanz, ist Gewalt insgesamt ein Mittel, was in der Gesellschaft halt immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil es ist in der Gewaltschutzambulanz, ja, es sind über 75% Frauen, die kommen, aber es kommen auch vermehrt Männer, die Opfer von Gewalt sind. Also es ist insgesamt, ist Gewalt ein gesellschaftliches Thema, aber natürlich besonders die Gewalt gegen Frauen, das ist nochmal ein extra Thema.
Ja.
Und gerade was Femizide angeht, da ist es einfach auch notwendig, dass wirklich der Straftatbestand Femizid eingeführt wird, weil sonst viel zu oft eben die Morde an Frauen nicht als Mord geahndet werden, sondern als Totschlag im Affekt oder wie auch immer, dass immer irgendeine Entschuldigung gefunden wurde. Sie hat ihn ja auch gereizt und was auch immer und dadurch kommt er mit einer geringeren Strafe davon und man weiß aber jetzt, dass sich Femizide ankündigen, genauso wie Suizide, dass die Täter oft schon im Vorfeld darüber sprechen. Also ist es eigentlich ein geplanter Mord.
Genau, ich möchte noch einen Satz kurz nachschieben. Eine Frau ist nie so unsicher wie vor oder während oder nach der Trennung von ihrem Ehemann, von ihrem Freund. Und diesen Aspekt, den bringe ich auch noch mit, den können wir gerne diesbezüglich auch beleuchten.
Ja, generell ist jetzt vielleicht auch eine Frage an dich, Solveig, ist da die Gewalt jetzt insgesamt auch vielleicht im Bereich Brotlicht und Prostitution angestiegen? Ist das nicht in der Gesellschaft generell, dass immer auch schneller, also auch überhaupt schneller auf der Straße, Messer, Stichwort, und in waffenfreie Zone, dass die Gewalt insgesamt angestiegen ist und vielleicht auch eben in Bezug auf Frauen und auch in diesem eher kriminellen Milieu dann?
Also ich würde, natürlich, also ich meine auch faktisch, ne? Also wenn wir die Zahlen vom Bundeskriminalamt jetzt lesen, Femizide sind angestiegen, in den letzten Jahren war das so, ich meine, jede ermordete Frau ist eine zu viel und auch jeder ermordete Mann ist einer zu viel, aber ja. Waren das in Deutschland immer so 2 bis 3 im Schnitt Femizide pro Woche, die begangen wurden. Wir hatten im letzten Jahr laut Bundeskriminalamt jeden Tag eine ermordete Frau, also über 360 Frauen, die ermordet wurden und sehr viel mehr, wo Tötungsabsicht eben vorlag. Das nur zu den Femiziden. Ja. Wir haben einen Zuwachs an sexueller Ausbeutung von Frauen und ich erinnere mal dran, auch vor 10 Jahren hatten wir in dieser Silvesternacht in Köln, also Übergriffe, die jetzt ungewöhnlich waren, wo Frauen eben von migrantischen Jugendlichen hauptsächlich, ne, und migrantischen Männern angegriffen, attackiert wurden. Ich denke, da ist leider viel Heuchelei auch dabei. Wir sagen dann immer Gewalt gegen Frauen, wir sagen häusliche Gewalt. Ja, also es sind nicht die Häuser, die Gewalt gegen Frauen ausüben. Es sind nicht die Messer, die Gewalt gegen Frauen ausüben. Es sind nicht... Es sind Männer hauptsächlich. Mhm. Ja, es sind natürlich nicht alle Männer, das muss ich dazu sagen, ganz wichtig. Es wird sehr viel mehr Gewalt auch von Männern gegen Männer ausgeübt, aber im umgekehrten Sinne sehr viel weniger. Gewalt ist tatsächlich eher ein männliches Problem, was außerdem hohe volkswirtschaftliche Kosten erzeugt und was außerdem auch hohe soziale Kosten und Kosten für den sozialen Frieden erzeugt, nicht nur Gewalt gegen Frauen. Und ich finde das schockierend. Also ich bin jetzt 67 und dass so wenig sich tut. Ja, dass also erstens die Täter nicht benannt werden, dass keine Täterarbeit geleistet wird, dass nicht die Ursachen angegangen werden. Da ist so viel Heuchelei dahinter. Da wird immer wieder betroffen gesagt, oh ja, das ist ja traurig, ne, Gewalt gegen Frauen. Aber es wird nicht systematisch untersucht oder neue Strategien entwickelt, wie wir dagegen vorgehen können, wie wir mit Tätern umgehen, wie wir die Ursachen von Gewalt gegen Frauen eben auch verhindern können.
Ja. Ich würde das Stichwort Heuchelei jetzt ein bisschen aufgreifen wollen, kurz. Ich würde es nicht nur als Heuchelei bezeichnen, sondern ich würde eher sagen, wir mussten uns als Gesellschaft erstmal reinentwickeln und reinarbeiten. Erstmal das Wissen dazu und die ganze Aufklärungsarbeit leisten. Ja, was steckt da dahinter? Eva Glater hat es vorher gesagt, oft wird die Gewalt den Frauen zugeschoben. Diese ganzen Mechanismen kennen wir ja, Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Wer ist Täter und wer ist Opfer? Also, dass die Frau sowas begünstigt hat, weil sie sich falsch angezogen hat. So einen ähnlichen Kommentar haben wir übrigens von unserem ehemaligen Oberbürgermeister auch schon mal gehört, wo es geheißen hat, wo ein junges Mädchen in einer schwierigen Situation war und sexuelle Gewalt erlebt hat, wo es geheißen hat, um die Uhrzeit, und was hattest du an und so weiter. Also das möchte ich mal sagen. Und dann, also deswegen hier auch so ein bisschen der Kontrapunkt. Ich bitte auch nicht nur an Silvester zu denken. Da gab es ganz viele Analysen darüber. Ich habe jetzt nicht alles in epischer Breite im Kopf. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass wir auch ein Oktoberfest haben, wo Frauen auch nicht sicher sind. Also ich bitte das Thema immer nicht nur in Richtung gleich Migranten zu denken. Wir müssen es moralisch neutral denken und moralisch neutral bearbeiten. Und nur dann können wir einen Erfolg haben. Und wie gesagt, ich sehe es nicht als nur als Heuchelei, sondern ich sehe es da als Aufklärungsarbeit. Auch Aufklärungsarbeit, die ich selber leisten musste, weil ich vielleicht durch manche Dinge selber hindurchgegangen bin und gesehen habe und mich selber auch reinarbeiten musste.
Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt schon Hilfesysteme und Also ich meine, in Ulm ist ja die Opfer, die Täterarbeit bei der Diakonie zum Beispiel angesiedelt. Aber hier ist die Frage eher, inwieweit sind die Systeme, die Hilfesysteme überhaupt in der Lage, diese Arbeit, die ihnen zukommt, zu leisten? Oder sind sie überfordert? Wo müssen wir danach steuern? Also ich meine, die Struktur ist eigentlich hier schon vorhanden, aber es ist im Moment, ist sie leider nicht tragfähig. Sagen wir es mal so.
Wir müssen auch trotzdem differenzieren. Also ich weiß, die Gefahr ist immer ganz groß, wenn man über migrantische Gewalt eben auch spricht, die von Männern ausgeht, dass wir da auch vorsichtig sein müssen, um nicht rassistische Vorurteile zu schüren. Mhm. Andererseits, wenn es nicht benannt wird, ja, wenn da die Ursachen nicht benannt werden, und es war also ein neues Phänomen Silvester, diese Art von Gruppenumzingelung von Frauen und Belästigung, dann wird auch nicht damit umgegangen. Und dann erreicht man unter Umständen auch noch das Gegenteil. Ich möchte damit überhaupt nicht relativieren, was hier in Deutschland geschieht. Denn hier in Deutschland haben wir ein Gesetz, das Prostitution legalisiert. Wir sind ein Schwergewicht innerhalb Europas in Deutschland. Und nicht erst die Frau Glöckner hat es erfunden, den Begriff, dass wir hier das Bordell Europas sind. Mhm. Und da kommen natürlich auch sehr viele Freier. Wir sind hier ein freier Tourismusland, weil das hier so leicht ist. Und jetzt, um nochmal auf die migrantische Ebene zu kommen, obwohl das keine migrantische ist, die Frauen, die hier weitgehend auf den Markt gestellt werden, also sicherlich 80% mindestens, spricht sogar die Polizei davon, das sind Frauen, die aus den Armen und häufig auch marginalisierten Communities der südosteuropäischen Länder kommen oder auch aus Lateinamerika oder aus Afrika, häufig, weil es dann leichter ist mit einem EU-Pass, also sie haben dann eine englische, einen britischen oder einen französischen oder einen spanischen Pass. Mhm. So, also das ist, Deutschland trägt dafür, unsere Regierung trägt dafür nicht die Kosten. Ja, also die unsere Regierung kassiert auch noch ab Steuergelder, also Steuern von den Frauen, die hier in die Prostitution gestellt werden, auf den Markt gestellt werden. Die machen das 2 oder 3 oder 4 Jahre, denn die Bedingungen für Prostitution sind sehr viel grausamer geworden als noch vor 30 Jahren. Das ähnelt eher Folter, was die Frauen hier ertragen, als, naja, Sexualität sowieso nicht. Und dann gehen sie zurück, dann werden sie zurückgeschafft in ihre Länder. Die Zerstörung der Frauen bezahlen wir hier als Staat, als Steuerzahler nicht. Das muss aufgefangen werden von den anderen Ländern oder eben von solchen privaten, mehr oder weniger ehrenamtlichen Engagements.
Ich denke zwischendrin
mal kurz noch ein Wort zur migrantischen Gewalt. Ja, es stimmt, die Silvesternacht ist ein Punkt, den wir aufarbeiten müssen. Aber wenn wir uns jetzt die Kriminalstatistik angucken, dann ist es sehr ausgeglichen.
Ja.
Und deshalb, man kann nicht sagen, dass eine Bevölkerungsgruppe besonders davon betroffen ist, sondern es sind wirklich alle. Es ist vom, sagen wir mal, vom Generalmanager bis wirklich zu den Leuten, die, sagen wir mal, denen es nicht so gut geht. No? Mhm. Also das ist ein insgesamt ein strukturelles gesellschaftliches Phänomen.
Mhm. Spielen wir kurz einen Musiktitel und dann, ihr merkt euch genau, wo wir stehen geblieben sind, fahren wir fort und müssen vielleicht auch über die Istanbuler Konvention ein bisschen noch sprechen, was da genau drin steht. Erstmal Musik, die Sparks mit A Long Red Light, sein Weihnachtstitel von den Sparks. Wir sind gleich wieder da, ist der Lokaltermin. Musik ab. Wir sind schon wieder zurück beim Lokaltermin. Wurde auch noch ein bisschen weiter diskutiert bei uns mit Studien, festgestellt, dass das Thema sehr, sehr, wie soll ich sagen, umfassend ist, dass man eigentlich mehrere Stunden eigentlich darüber sprechen könnte. Wir versuchen einfach mal die Essenz von das Thema in die Sendung heute im Lokaltermin hineinzupacken. Heute Nachmittag, ach, heute Vormittag natürlich. Nein, wir sind natürlich heute Vormittag, aber das ist so, wenn man öfter Sendung Nachmittag macht, dass man so ein bisschen auf das gepolt ist. Also, bei mir im Studio, ich sage nochmal ganz kurz, wer da ist, für alle, die zu spät eingeschaltet haben. Es sitzen da
Yasemin Apaci,
Eva-Maria Glate-Braun
Und Solveig-Senft.
Und Moderation Michael Trost. Und wir haben schon gerade über das Istanbul-Konvention gesprochen. Jasmin, da hast du anfangs hast den Begriff gleich genannt. Und ich habe ein paar Begriffe auch schon aufgegriffen, die da drin stehen. Aber vielleicht mal ganz kurz, was umfasst es? Wann hat es wer beschlossen? Wie bindet das eben auch in Europa und Deutschland und konkret auch in Ulm quasi dann bei uns ja die entsprechenden Verantwortlichen? Und dann, Eva, kannst du ein bisschen was zur Umsetzung sagen. Vielleicht auch Solveig da noch ein bisschen was zur Umsetzung, wie das in Bezug auf Rotlichtmilieu dann anzuwenden, umzusetzen oder unterstützt, dass es eben besser wird.
Okay, ja, okay, feuerfrei für mich. Die Istanbul-Konvention ist ein umfassendes Abkommen des Europarats, das Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt als Menschenrechtsverletzung anerkennt und einen rechtlichen Rahmen zur Prävention, zum Schutz von Opfern, zur Strafverfolgung von Tätern und zur Koordination von Maßnahmen sozusagen schafft, indem es Staaten verpflichtet, in dem Fall ist ja Deutschland 2008 beigetreten, Staaten verpflichtet, Gewalt zu verhindern, zu bekämpfen und Opfer zu unterstützen. Also dieses Thema Opfer zu unterstützen, vorher hat es ja Eva Glatte auch schon ein bisschen angedeutet, die Hilfestrukturen, die es eben auch gibt, mit Frauenhäusern und so weiter. Ich wollte noch immer noch diese praktische und pragmatische Umsetzung da so ein bisschen Fuß in die Türe heute noch mal reinkriegen, weil das gar nicht so leicht ist. Stell dir mal vor, es sind Kinder im Spiel und du hast dich getrennt aus einer gewaltvollen Beziehung und bist so weit gekommen und musst aber dem Täter sozusagen Umgang gewähren. Und hast immer wieder, auch durch diese gerichtlichen Verfahren und durch das Recht, durch vielleicht gemeinsames Sorgerecht und überhaupt Sorgerechtsthemen und Umgangsrechtsthemen, das wäre wirklich eine eigene Sendung, bist verpflichtet, immer wieder sozusagen bis dem Täter ausgesetzt. Und das macht es natürlich für jemanden, wo Kinder sozusagen im Spiel sind, sehr, sehr schwer, weil eben da auch Retraumatisierungen stattfinden und du dich nicht so einfach befreien kannst. Du kannst jetzt nicht mit Sack und Pack einfach weggehen. Es geht darum, wer sozusagen das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Also da gibt es so viele rechtliche Komponenten, die da durchexerziert werden müssten. Das heißt, wie gesagt, die Istanbul-Konvention in der Umsetzung, wenn du den Täter sozusagen benannt haben solltest und dich es so weit geschafft haben solltest, um dich von dieser gewaltvollen Beziehung zu trennen, bist du aber dein Leben lang in puncto Kindern sozusagen mit dem Täter verbunden. Das macht's sehr, sehr schwer.
Ja, so viele rechtliche Fragen, viele Themen. Mhm. Ulm, also erstmal wahrscheinlich alle Institutionen, eine Bundesregierung, eine Länderebene, eine Kommune und wahrscheinlich auch eine Stadt gefordert in der Umsetzung, in der Beachtung von Richtlinien, von Punkten.
Das ist ja letzten Endes die Instanz oder im Prinzip diese Ebene, die es umsetzen muss. Das ist dann die kommunale Ebene. Da sieht man dann, ob diese Hilfesysteme greifen oder nicht. Und bei uns ist es so, wir haben wunderbare Beratungsstellen, die wirklich Bestes leisten, aber die stoßen ganz oft an ihre Grenzen, Punkt 1. Und das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, es fehlen Wohnungen. Weil es ist so, dass wenn die Beratung einer Frau stattfindet, die in einer Gewaltbeziehung steckt und man kann nichts nachweisen, wo sie hingehen kann, wo sie Schutz findet, dann ist es ganz schwer zu sagen, pack deine Sachen und zieh aus. Weil es ist einfach nichts, es gibt nichts, wo sie hingehen könnte. Und letzten Endes ist das ein Femizid mit Ansage, weil sie muss ja dort bleiben. Es findet sich nichts anderes. Dasselbe ist, wir haben auch ein Frauenhaus. Ist alles gut, ja. Aber damit das Frauenhaus gut arbeiten kann, muss da eine gewisse Fluktuation sein.
Ja, ja.
Und das bedeutet eben auch wieder, dass Wohnungen da sind. Sonst gibt es ja keine freien Plätze. Ne? Findet so kaum statt. Die Frauen haben eine viel zu lange Verweildauer dort in dem Frauenhaus, weil einfach keine Wohnungen da sind und auf der anderen Seite finden die Frauen auch keinen Schutz. Und das ist im Prinzip das, woran es am meisten hängt. dann hängt es zum Beispiel in einigen Fällen auch an der Finanzierung. Es muss zum Beispiel, sagen wir mal, das Jobcenter muss erklären, dass sie die Kosten übernehmen. Wenn die Frau aber keinen Anspruch hat, dann steht die Frau im Prinzip da, dann hat sie nichts, dann kann sie auch nicht ins Frauenhaus, weil es ist ja niemand da, der die Kosten übernimmt. Und für Frauen, die arbeiten, ist es oft ganz, ganz schwer, weil die müssen die Kosten fürs Frauenhaus dann aus ihrem Einkommen bestreiten. Und oft gibt es ja auch noch solche ungeklärten Vermögensfragen. Und im Prinzip sind das wirklich Dinge für die Frauen, die total schwierig sind. Und dann kommen auch noch die EU-Europäerinnen dazu. Wenn die unter 5 Jahren hier sind, haben sie keinerlei Anspruch. So. Und das sind alles Dinge, die können wir aber nicht auf kommunaler Ebene klären. Die müssen auf Bundesebene geklärt werden. Ja. Und wenn jetzt das neue Gewaltschutzgesetz in Kraft tritt, das ist ja so, dass der Bund mehr Gelder zur Verfügung stellt. Das wird dann ans Land weitergegeben. Und dann gibt das Land das an die Kommunen weiter. Und da müssen wir gucken, dass es auch wirklich den Beratungsstellen zugutekommt und dass nicht dann gesagt wird, oh ja, jetzt kommt ja mehr Geld vom Land, jetzt können wir dann ein Stück weit runtergehen in unserer Hilfe. Nein, das Geld wird absolut gebraucht. Und das Geld wird eben auch für die Täterarbeit gebraucht. Und was die Yasemin Apaçi nochmal angesprochen hat, eben dieses, dass die Frauen den Peiniger ja im Prinzip noch treffen, wenn Kinder da sind, wenn Umgangsrechte bestehen. Also beispielsweise ist es ja dann meistens ein begleiteter Umgang. Und da ist es jetzt so beim Kinderschutzbund, dass in Fällen, in denen Gewalt im Spiel ist, dass dann eine besondere Dinge umgesetzt werden, nämlich dass der Mann früher kommt, die Frau das Kind halt nur abgibt und der Mann auch länger da bleiben muss, sodass im Prinzip dem schon vorgebeugt wird, dass sich die beiden treffen und dass es für die Frau zu einer unangenehmen Situation kommt. Also da haben wir wirklich ein Gewaltschutzkonzept und das greift auch gut und das wird auch umgesetzt und da wird auch geschaut, dass es eingehalten wird. Und das ist ja wichtig. Ich meine, wir könnten sehr viele Dinge beschließen, am Ende muss es wirklich eingehalten werden, sonst... Ja, sonst wird das nichts.
Nur kurz einen Satz dazu, zu diesem, dass der Kindsvater sozusagen vorher kommt und dass es keine Begegnung und Überschneidung kommt. Das ist wirklich sehr vorbildlich organisiert. Ich möchte nur sagen, manchmal ist es auch aber so, dass wenn der begleitete Umgang aufhört, manchmal auch so ist, dass der Täter nicht unbedingt nur Interesse am Kind hat, vielleicht sogar gar keins, sondern nur die Gewalt fortführen will und das Kind instrumentalisiert, um weiterhin diese Gewalt fortzuführen. Und da ist es sehr schwer für eine Mutter, da aus dieser Gewaltbeziehung wirklich final rauszukommen. Auch wenn wir diese Sachen haben, diese Vorgänge, diese Maßnahme, wie es im begleiteten Umgang umgesetzt wird, aber auf Dauer, auf die Lebensdauer eines Kindes, kann es durchaus sein, da gibt es sehr viele Fälle und die von denen weiß ich, weil ich ja eben auch in der Mütterinitiative für Alleinerziehende engagiert bin, dass es genügend Väter gibt, die eigentlich nur die Gewalt perpetuieren wollen und das Kind dafür instrumentalisieren. Mhm. Eins der größten Beispiele von diesen ganzen Fällen ist ja auch dieses Blockhausverfahren, was jetzt aktuell in den Medien ist. Wissen
Sie dann vielleicht die Leute im Blockhausverfahren, was meinst du damit?
Da gibt es Christina Block, heißt sie, glaube ich,
mit dem Namen. Ach so, die Entführung der Kinder.
Die Entführung der Kinder, also genau das.
Das ist gerade der Prozess, der
da ist. Da ist der Prozess, also da geht bis, die Kinder sind ja auch 12, 13, 14.
Also das ist dann eben dieser Punkt danach. Also hier ist es zum Beispiel auch so, dass die Umgangsbegleiterin, es ist ja immer eine neutrale Umgangsbegleiterin mit dabei, und dass die schauen kann, wenn der Vater oder beziehungsweise es sind ja auch Mütter, die begleiteten Umgang haben, wenn das der Elternteil anfängt, das Kind in irgendeiner Weise zu instrumentalisieren, kann der Umgang auch abgebrochen werden. Und ein Ende des begleiteten Umgangs, also dass wirklich noch eine Person dabei ist, die findet erst statt, wirklich im Zusammenspiel der Therapeuten, die mit eingebunden sind, und der Umgangsbegleiterin, die eben jeweils die ganze Dynamik des Umgangs auch beobachten, wenn die der Meinung sind, das passt. Mhm, ja. Aber ich meine, letzten Endes, man kann da nicht hundertprozentig sagen, dass dann jede Gefahr außen vor ist. Ne?
Klar, ja. Frage, im Gemeinderat gibt es dann den zuständigen Ausschuss, irgendeine Institution, die sich auch eurerseits kümmert und solche Anliegen, solche Themen verfolgt? Wie ist das im Gemeinderat verankert, so eine Thematik, Gewalt gegen Frauen oder Prostitution, Rotlicht, wo und welchen Bereiche, wie kümmert man sich dann?
Wir sind erstmal im Frauenforum, ja. Und zum anderen gibt es auch eine Arbeitsgruppe Chancengleichheit und Vielfalt, weil das ist ja alles in diesem ganzen Komplex Chancengleichheit und Vielfalt mit drin, und die ist beim OB angesiedelt. Dann ist es auch so, dass bestimmte Themen, also können wir natürlich beantragen, und gerade Prostitution, das sind ja verschiedene Fachbereiche, die damit involviert sind. Zum einen der Fachbereich Bau und Umwelt. Also wir haben zum Beispiel den Sperrbezirk ausgeweitet, gerade vor einigen Monaten. Also dass dieses ganze Gebiet Ehinger Tor, dass da raus ist, dass da keine Prostitution mehr stattfinden kann. Und dann ist es im Fachbereich Bildung und Soziales, wo es eben darum geht, dass zum Beispiel die soziale Arbeit mit Betroffenen, dass da eben Gelder zur Verfügung gestellt werden. Und ich denke aber, dass wir in nächster Zeit da auch nochmal drüber diskutieren müssen.
Ja, schön. Ich würde sagen, nachdem es 11:39 ist, wir spielen zwei Musiktitel und dann sprechen wir auch nochmal vielleicht über die Problematik Prostitution in Ulm und überhaupt natürlich, wo man gegebenenfalls Hilfe bekommen kann. Ich habe vorher Stichwort die Caritas genannt und andere Beratungsstellen. Und ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist eben das Thema, was zunehmend aufkommt über Cyber, also sprich Hass und Fotos, die veröffentlicht werden und. Aber erstmal spielen wir Musik. Lady Drummond All Over by Christmas spielen wir, sind gleich wieder da. Das ist der Lokaltermin und ihr bleibt gerne am Radio. All Over Christmas am 3. Advent, Sonntagvormittag, im Lokaltermin der letzten regulären Ausgabe 2025. Wir sprechen heute über Gewalt gegen Frauen, haben gerade schon über das Istanbul-Abkommen, Istanbul-Konvention Umsetzung ein bisschen gesprochen. Jetzt sollten natürlich Solberg, weil du natürlich auch als Spezialistin vor das Thema Prostitution und Frauen in diesem Bereich sprechen kannst, ein bisschen über Ulm sprechen. Wir haben ja schon mal gemeinsam eine Plattform, mindestens auch zweimal Lokaltermin zu dem Thema gemacht, wie es in Bezug auf das Ganze, die Entwicklung in Ulm, Eva hat gerade angesprochen, Ehinger Tor, inzwischen rotlichtfreie Zone und so weit. Wie entwickelt sich das Ganze in Ulm? Wie ist im Vergleich vielleicht auch zu früheren Sendungen ja aktuell die Situation für die Frauen und Position überhaupt in Ulm?
Vielleicht muss man noch hinzufügen, dass Prostitution natürlich ein Multimilliardengeschäft ist. Da wird ganz viel Geld mitverdient. Das ist neben Waffen- und Drogenhandel mit der größte Bereich, wo auch natürlich organisierte Kriminalität mit involviert ist. Und ohne die organisierte Kriminalität bekommen auch die Bordelle nicht genügend Frauen. Also Ulm ist ein Hotspot für Prostitution. Wenn man die Blaubeurer Straße reinfährt, dann sieht man ja auch die Bordelle links und rechts. Sehr praktisch gelegen in der Nähe der Baumärkte mit großen Parkplätzen, sodass da eben vormittags der Lebensgefährte oder viele der Männer sind verheiratet. Manche haben auch Kinder, die Prostituierte nutzen, also eine entsprechende Ausrede auch hat. Denn manche Ehefrauen finden das ja vielleicht auch nicht so toll. So, wir sind ja eine Organisation. Wir engagieren uns auch für das nordische Modell. Denn die prostituierten Frauen haben keine Schutzräume. Sie haben keine Schutzräume, auch nicht in Ulm. Sie haben noch nicht mal Frauenhäuser, wo sie hingehen können. Denn die Frauenhäuser nehmen prostituierte Frauen natürlich nicht auf. Und zwar nicht aus Gründen der Diskriminierung oder Stigmatisierung, sondern weil sie berechtigte Sorge haben, dass dann eben auch Zuhälter Gewalt, ne? Also dass die Zuhälter dann eben auch noch vor der Tür stehen, also dass sie größere Gewalt auch in dem Frauenhaus ausgesetzt sind oder das Frauenhaus selber bedroht ist. Wir als Sisters, wir machen auf der einen Seite unterstützen wir Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Und deswegen haben wir uns auch gegründet und sind auch bundesweit vertreten, damit eine Frau, die sich an uns wendet und aussteigen will, dass die eben von heute auf morgen sofort auch aussteigen kann. Wir haben auch eine Schutzwohnung, die allerdings natürlich nur für kurze Zeit immer genutzt werden kann, und arbeiten mit verschiedenen Organisationen auch zusammen, Pensionen und einige Pensionen, um auch Frauen schnell unterbringen zu können. Ansonsten unterstützen wir sie eben durch Beratung und Jobsuche. Für jede Frau, die wir unterstützen, stehen aber dann 10 neue schon vor der Tür. Mhm. Das ist also eine ziemlich uferlose Geschichte, wenn wir nicht die Wurzeln angehen. Und die Wurzeln für Prostitution sind nicht nur die Armut der Frauen, die in die Prostitution gedrängt werden, und natürlich auch Gewalt und Verführung. Ja, die Frauen machen das, viele werden über sogenannte Loverboys reingebracht, wobei ich das keinen schönen Begriff finde, das sind Luden, also so war der traditionelle Begriff. Die kommen nicht von alleine aus ihrem Dorf in Moldawien mit einem rumänischen Pass hier in die Bordelle in Ulm. Ja, das ist organisiert, die werden hierher gebracht und am meisten von der Prostitution verdienen diejenigen, die Bordellbetreiber, die Zuhälter, und die Hauptursache, auch die könnten alle nicht verdienen daran, Menschenhändler könnten nicht daran verdienen, wenn es keine Freier gäbe. Also die Hauptursache sind die Freier. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn es keine Freier gäbe. Ja, wenn Männer sagen würden, so, wir wollen auch nur Sexualität auf Augenhöhe, denn letzten Endes ist es ja eigentlich auch eine Blamage für jeden Mann, der meint, sich eine Frau kaufen zu können, zu müssen, zur Triebabfuhr. Leider ist die Situation nicht so, und deswegen sind wir für das nordische Modell, das sogenannte nordische Modell, und engagieren uns dafür, um die Wurzel eben anzugehen. Und zwar, dass auf erstens den Frauen tatsächlich Hilfe bereitgestellt wird, Unterstützung, dass sie auch aus der Prostitution aussteigen können, dass sie nicht kriminalisiert werden, das ist ganz wichtig, damit sie auch sich vertrauensvoll auch an Polizei zum Beispiel auch wenden können, an Organisationen, aber dass sie nicht kriminalisiert werden. Ja, also auch in Schweden können Frauen weiterhin der Prostitution nachgehen. Sie sind nicht diejenigen, die kriminalisiert werden. Wer kriminalisiert wird und wo es strenge Gesetze gibt, das ist einmal Zuhälterei, Bordellbetriebe, dass die nicht erlaubt sind, und eben auch Sexkäufer, also Freier.
Ja.
Ohne das erreichen wir keinen Wandel. Also außer wenn jetzt alle Männer gleichzeitig sich absprechen, und das fände ich ja sehr schön, denn ich denke, Prostitution ist eigentlich nicht ein Frauenthema, sondern das ist ein Männerthema, und wir werden damit beschäftigt, wenn alle Männer sich absprechen und sagen, so, wir gehen nicht mehr, ja, wir nutzen keine Prostitution mehr. Also Männer tragen dazu bei, Freier tragen dazu bei, auch zur Erhaltung dieses großen Marktes. Jetzt in den letzten Jahren ist es ja unter anderem auch durch die Arbeit von Sisters, aber auch anderer Organisationen, ein bisschen mehr wieder in die Bevölkerung, der Bevölkerung klar geworden, auch was Prostitution bedeutet. Ja, dass es nicht fröhliche Sexarbeit ist, wo die Frauen sich glücklich dabei fühlen, sondern dass es Ausbeutung und Gewalt ist. Und natürlich ist jetzt hier ein großer Markt und viele Interessenten, die ihren Markt nicht kaputt machen lassen wollen. Also die Prostitutionslobby hat sich da jetzt auch heftiger eingeschraubt. Mhm. Und ich wollte jetzt noch was sagen, gerade zu Ulm. Es gibt in Ulm das Ulmer Donaubündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution seit über 14 Jahren, mitgegründet unter anderem auch vom ehemaligen Kriminalhauptkommissar Paulus, der seit Jahrzehnten ganz engagiert ist im Rotlichtmilieu und da aufgedeckt hat, auch die kriminellen Strukturen dahinter.
Ja.
Und der sogar als Rentner jetzt noch nach Moldawien fährt, in die Schulen und nach Rumänien und die Mädchen aufklärt. Vor 3 Jahren hatten wir auch, wir machen regelmäßig, wir sind als Sisters und auch Solvodi, von Solvodi ist jemand dabei und das war als parteiübergreifende Bündnis auch geplant und organisiert. Da hat sich jetzt aber einiges dann auch geändert. Also wir sind als Sisters dabei, Solvodi Ostalb auch noch. Wir hatten jetzt eine Veranstaltung geplant am 23. November zum Thema Pornografie, da vor allen Dingen auch jüngere Frauen das natürlich sehr viel stärker betrifft und Pornografie mit einer der treibenden Faktoren ist, um Frauen auch in die Prostitution zu lotsen und um Männer zu konditionieren, eigentlich auch junge Männer zu konditionieren für die Prostitution. Ich möchte das noch gerne ausführen, denn da geht es auch um Gewalt gegen Frauen. Eine Woche bevor wir diese Veranstaltung hätten machen sollen, gab es einen großen Shitstorm, der ausging von einigen Linken hier in Ulm, was ich sehr unverständlich fand. Eva Maria Glatte ist ja auch Mitglied bei Sisters.
Dazu werde ich mich dann auch noch
wo unsere Referentinnen angegangen wurden, weil sie sich unter anderem bei Emma Interviews gegeben hatten. Also wo unsere Referentinnen angegriffen wurden, die wir vorgesehen hatten, mit ziemlich platten, also solchen politischen Kampfwörtern, dass die eben nicht, die also angegriffen wurden mit Kampfwörtern, die im Grunde genommen auch nichts mit dem Thema selber sogar zu tun hatten. Und auch der Betreiber und der Volkshochschulchef. Es gab dann noch eine Bemühung, also ich weiß von Eva Maria und von der grünen Stadträtin, mit den Beteiligten zu sprechen, die also das sogar noch, sollte sogar noch eine extra Moderatorin und auch noch eine Gegenposition vertreten sein auf dem Podium, was aber dann letztlich gescheitert ist und dann war die Zeit auch zu knapp, nochmal einen neuen Raum zu organisieren. Jetzt der Punkt. Ich selber habe erst am Freitagabend vor der Veranstaltung den offenen Brief zur Kenntnis bekommen, der eben auch geschickt wurde, wohl an verschiedene Presseorgane und von wem der unterschrieben war. Also unter anderem haben sich da einige linke Spitzenkandidaten hier in Baden-Württemberg wohl einwickeln lassen von der Pro-Prostitutions-Lobby, denn mit unterschrieben hat es auch Ruby Rebelde.
Ja, also das möchten wir jetzt, nein, das ist jetzt das nicht jetzt das Thema und doch, das, nein, das ist, das Thema, ist absolut nicht das Thema
das ist ein
und ich
Thema
glaube, wir sollten da jetzt nichts miteinander vermischen.
Nein, also Frauen zum Schweigen bringen ist ein Thema hier. Also
es hatte auch andere Gründe.
Ich möchte nur sagen, es hatte nicht andere Gründe. Wir wurden da auch angegriffen. Und es ging darum, dass die linken Spitzenkandidaten mit Rudi Grubi Rebelde auch eine Werbeveranstaltung zur digitalen Selbstvermarktung eben machen wollten oder dass zumindest diese Position entsprechend einbezogen wird. Ich wollte das nur sagen, denn wir haben als Sisters kriegen wir das natürlich auch immer mal wieder mit, dass uns Räume genommen werden. Oder vor einem Jahr waren gleich 70 Vermummte in Leipzig, die eine Veranstaltung behindert haben. Für Ulm hätte ich das nicht für möglich gehalten, muss ich sagen. Und das gegen eine etablierte, gegen eine aktive, engagierte Organisation wie das Ulmer Donaubündnis, dass die in solcher Weise unter Druck gesetzt werden.
Ich möchte mich da nicht einmischen,
ich finde das sehr gefährlich.
Man kann sowas, glaube ich, nicht im Radio austragen.
Doch, das kann man auch im Radio ausstrahlen, denn daran sieht man auch, warum wir nicht weiterkommen oder warum dieses Thema wirklich problematisch ist, Gewalt gegen Frauen. Also wir haben übrigens für Sisters, das ist gar kein so großer Nachteil immer, wenn wir so gemobbt werden, denn wir kriegen dann meistens die in der Bevölkerung, ist da immer nicht so eine große Begeisterung. Wir kriegen dann meistens sogar noch mehr Unterstützung und es tun sich wieder andere Türen auf. Aber das muss deutlich gemacht werden, dass hier eine Cancel-Kultur auch betrieben wird, die Frauen beschädigt.
Jetzt aber ganz schnell, Eva.
Ja, also erstmal, was Cancel Culture angeht, da möchte ich jetzt wirklich nicht weiter drüber reden. Es ist so, ja, diese Veranstaltung war eigentlich geplant als Veranstaltung für junge Frauen eben in Richtung OnlyFans. Die Kollegin, die das organisierte, konnte dann eben nicht weiter sich einbringen, weil sie ihre Masterarbeit geschrieben hat. Es gingen dann es sind einfach auch Dinge schiefgelaufen. Ja, das geben wir zu. Ich fand den ersten Brief, den die Linke geschrieben hat, fand ich in Ordnung, indem die eben gesagt haben, ey Leute, guckt euch einfach mal eure Moderatorinnen an, weil für uns ist eigentlich, wenn es um Frauen und Menschenrechte geht, sind die inklusiv. Und eine der Moderatorinnen hat sich dann doch sehr exklusiv da geäußert und das konnten wir einfach nicht hinnehmen. Was danach gelaufen ist, das war so auch einfach nicht in Ordnung. Wir haben eine ganze Menge Vorschläge gemacht, wie die Veranstaltung trotzdem stattfinden könnte. Wir hätten uns davor höchstwahrscheinlich geäußert und hätten gesagt, dass das Donaubündnis ein pluralistisches Bündnis ist, in dem verschiedene Meinungen ihren Platz haben. Und dass die Leute, die kommen, erstmal zuhören wollen und danach natürlich auch, wenn sie kritische Fragen haben, diese stellen können. Zum anderen, was die Haltung der Linken angeht, in der Linken wird das Thema Prostitution auch sehr pluralistisch diskutiert. Es gibt zum einen, und das war eben die Haltung, die zum einen mein Kreisverband und zum anderen auch Queer vertritt, der absolut pro Prostitution ist. Ich bin selbst Mitglied in Queer, das ist der bei der BAG und LAG Queer, das ist der Punkt, wo ich absolut nicht mit den Leuten zusammengehe. Aber das muss ausdiskutiert werden. Dasselbe ist, es wird im Frühjahr eine Veranstaltung innerhalb der Linken geben, in dem das Thema einfach nochmal auf die Tagesordnung kommt. Und im Moment tagt ja dieser Expertinnenrat der Bundesregierung zum Thema Prostitution. Da gibt es, es ist von den Grünen einen Antrag, der darum, in dem es darum geht, dass auch Leute aus der Prostitution mit da drin sind in diesem Expertinnenrat. Was ich insofern gut finden würde, wenn dann aber auch Aussteigerinnen drin wären, die schlechte Erfahrungen in der Prostitution gemacht haben. Wenn dann ein Gleichgewicht wäre. Ansonsten kann ich das auch nicht unterstützen. Mhm. Zum anderen, es gibt zum Beispiel unsere Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut ist in Mannheim bei Amelie seit Jahren sehr aktiv.
War ja auch schon mal hier dabei. Mhm.
Genau. Hat dann aber auch mit ihrem eigenen Kreisverband Schwierigkeiten, weil das Thema einfach verschieden diskutiert wird. Und ich bin einfach der Meinung, wir müssen genau dieses Thema von links, damit meine ich links, Grün, SPD, wieder stärker besetzen, weil im Moment liegt diese ganze, die ganze Argumentation auf Seiten, sagen wir mal, eher konservativer Kreise. Mhm. Weshalb viele sagen, es ist eigentlich, läuft das in die falsche Richtung. Nee, der Ansatz ist nicht schlecht, aber wir müssen einfach gucken, was wir daraus machen. Und wir müssen uns das Thema wieder zurückholen.
Mhm. Ja, das ist sehr bedauerlich. Ich wollte das nur noch mal erwähnen. Ja. Also das nordische Modell in den Ländern wurde eigentlich von Sozialisten und von auch in Norwegen, in Schweden weitgehend vorangetrieben. Ja. Aber es ist im Grunde genommen kein parteipolitisches Thema und das müssen vielleicht auch Grüne und Linke und SPD auch verstehen. Das ist ein Menschenrechtsthema. Und wenn man sagt, man behandelt es pluralistisch, wir behandeln jetzt mal Gewalt gegen Frauen pluralistisch, die einen sind dafür und die anderen sind dagegen.
Also ich meine, das ist kein parteipolitisches Thema, aber es wird im Moment von einer Seite halt ziemlich stark besetzt und das ist vielleicht auch nicht gerade so gut.
Das ist vielleicht wir zum müssen, Glück, wenn nein, die andere nein, Seite, wenn die Glück. Andere Seite freut,
wir müssen
fröhlich
einfach,
die Frauen verkauft.
Wir müssen einfach, also bitte, man kann ja nicht sagen, die einen machen alles pro und die anderen machen alles kontra. Wir müssen da einen Weg finden, der für uns gangbar ist und vor allen Dingen, wie gesagt, wir müssen uns durch Diskussion das Thema wieder zurückholen.
Ja, aber durch Diskussion, das hätten die Frauen auch teilnehmen können. Die hatten offensichtlich kein Interesse an einem Austausch.
Ja, aber das war heute, ging es eigentlich daran, um Gewalt gegen Frauen und nicht um die Veranstaltung. Und wenn ich gewusst hätte, dass es nur um diese Veranstaltung geht,
es geht auch um diese
dann
Veranstaltung.
Wäre das für zum Beispiel, hätten wir das unter einen völlig anderen Kontext gestellt. Und damit tun wir den Frauen, um die es geht, nämlich um Gewalt gegen Frauen zu diskutieren, überhaupt keinen Gefallen, indem wir uns hier über Befindlichkeiten zu einer Veranstaltung austauschen.
Das leider der Moderator euch leider ein bisschen bremsen.
Es geht nicht um Befindlichkeiten, es geht darum,
unsere Sendung geht tatsächlich schon zum Ende.
Und unterdrückt nicht.
Ich will den Bogen auch nochmal schlagen wie den Eva.
In 12 Sekunden muss ich leider raus. Mir bleibt leider so, vielen Dank für die Diskussion.
Nicht vergessen, Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen.
Das war der Lokaltermin heute Nachmittag. Muss leider raus, vielen Dank. Tschüss, auf bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden. Free FM.